Das hieß natürlich gar nichts, ne? Davon wurde ich weder satt, noch wurde die Miete bezahlt. Und dann habe ich wirklich den Sprung ins kalte Wasser gewagt und gesagt, ich werde jetzt Schauspieler. Und alle haben mir schön den Vogel gezeigt, weil ich aus einem sicheren Angestelltenverhältnis herausgetreten bin. Aber was will man tun? Wenn man wirklich etwas will, muss man auch mal was wirklich Verrücktes machen. Und wir saßen also an einem Tisch, ich glaube, es waren 4 Schauspieler mit mir. Und auf einmal kam Quentin rein. Und da hätten wir alle nicht mitgerechnet. Das hat uns Simone auch nicht gesagt. Und das schien ihm gefallen zu haben. Ich stieg gerade in die S-Bahn und dann gab es einen Anruf. Ich bin, hallo? Ja, you are Private Butz.
Das ist so geil.
Ja, you are Private Butz. Da ruft er, also ruft er auch noch an. Ja. Bleibt eigentlich die Heimat für immer die Heimat, die man kennt als Kind oder als Jugendlicher? Und ich bin doch schon viel länger in Berlin, als ich aus der Heimat, also als ich jemals in der Heimat war. Es war eine ganz ereignisreiche Zeit für mich auch, als gerade 18-Jähriger da mit englisch sprechenden erwachsenen Behinderten zu arbeiten, war mir natürlich komplett neu. Von Bremerhaven hoch, Island, Spitzbergen, Norwegen, Lofoten, Hurtigruten. Wir haben Gletscher gesehen, wir haben Wale gesehen, wir haben das im Polarkreis.
Wie viel Rausch und wie viel Freiheit hast du im Leben und was überwiegt?
Als Videopodcast auf YouTube.
Ja, und damit moin und herzlich willkommen zum Gezeitengänger-Podcast. Mit
moin.
Heute in Sonnenblumen bemalten.
Mit Love and Peace, der Jens.
Christopher, und heute haben wir einen Gast, und zwar den Sönke Möhring.
Ich freue mich, hier zu sein.
Ja,
zu
mega dürfen. Ja, mega cool, dass,
ja,
du,
schön,
dass
du
hier
da bist.
From the bottom of my heart.
Oh, wunderschön gesagt. Das war ein super Einstieg heute.
Wir werden, glaube ich, eine ganze Menge über dich erfahren heute. Vor allem wirst du vielleicht von schönen Reisen berichten, die du erlebt hast. Du wirst auch von Autorentätigkeiten erzählen.
Ja.
Du wirst aber vielleicht auch von Physik und ob es dich beruhigt oder nicht beruhigt, erzählen.
Sehr gerne, ja.
Vom Fußball wird er berichten.
Vom Fußball
wird er berichten. Besonders vom BVB.
Ja, bitte darum.
Ja, okay. Dürfen wir hier über BVB reden, Jens?
Selbstverständlich. Bei Sönke machen wir noch aus.
Okay,
na gut.
Als alter HSVer muss das gesagt sein.
Ja, Sönke, in erster Linie kennt man dich, glaube ich, als Schauspieler, würde ich behaupten. Wie hast du denn damit gestartet? Hat das schon immer in deinem Herz geschlummert oder hat sich das erst recht spät entwickelt?
Geschlummert hat es tatsächlich schon immer im Herzen, weil ich ein Waldorfschüler war und wir tolle, tolle Theateraufführungen hatten. Aber so richtig als Beruf war das nicht greifbar. Ne? Das nimmt man dann mal irgendwie mit, so eine Lust am Spiel oder an sich in irgendwas hineinzuversetzen oder in Rollen. Aber es war jetzt noch nicht so ein expliziter Wunsch. Und dann war das aber irgendwie, schlummerte es schon immer latent in mir. Und dann war das aber so, dass mein Bruder ja damit ein bisschen, mein Bruder Wotan Wilke, ist ja vielleicht auch einigen ein Begriff, damit eher anfing und das für mich dann eher hinten angestellt wurde als Wunsch, das nochmal so explizit anzugehen. Aber da wir großartige Eltern hatten, die uns gelehrt haben, wenn du etwas versuchst oder beziehungsweise etwas willst und es nicht versuchst, dann darfst du dich darüber auch nicht grämen, denn du hast es ja schließlich nicht versucht. Also das ist natürlich eine tolle Errungenschaft meiner Eltern als Kind oder als junger Mensch, der sich gerade noch findet und sucht, sowas zu sagen, muss man dann halt auch erstmal bringen. Also das ist natürlich, danke Mama, Papa. Und so war es dann auch, weil der Wunsch dann doch tatsächlich verstärkt sich immer mehr in den Vordergrund bahnte. Wir waren allerdings beide zu alt. Das heißt, also ich habe jetzt nicht den klassischen Weg gemacht. In Deutschland kann man, glaube ich, nur die Schauspielschule besuchen bis 26.
Ja,
danach wird es privat und / auch teuer. Und das ist ja auch nicht immer gewährleistet, dass man da auch gute Lehrer hat oder gute Mentoren. Das sind dann oft selber gescheiterte Schauspieler, die wahnsinnig frustriert sind und irgendwie komische Dinge mit einem veranstalten, auch so psychologischer Hinsicht. Und dann habe ich mir gedacht, ich versuche es aber trotzdem, wegen dem Hinweis meiner Eltern. Denn man muss es ja versucht haben, um wenigstens dann auch gegebenenfalls festzustellen, nee, war dann doch der falsche Weg. So, und dann habe ich das aber gemacht durch einen guten Freund von mir, der Marc Schlichter, der war ein Regisseur oder ist ein Regisseur, wir sind auch immer noch gut befreundet. Und der hat mir dann eine große Rolle sozusagen, das war, glaube ich, mein 29. oder 30. Geburtstag, geschenkt, eine Kinorolle. Da ging es jetzt gar nicht so sehr um das Geld, sondern es ging darum, dass man da mal Fuß fasst, ein bisschen Blut leckt und spielt. So, und dann habe ich mich so durch geboxt, mehr oder weniger. Ich habe einen Workshop gemacht, einen Strasberg Method Acting Workshop, ja. So sehr, sehr populistisch amerikanisch. Ja. You have to feel it. Ach so. Ja. Ich dachte, ich spiele nur. Ja. Ist natürlich klar, dass man das fühlen muss. So. Aber es war so ein bisschen eigentlich so ein bisschen amerikanisch oberflächlich. Mhm. So die Herangehensweise ist jetzt nicht unbedingt meine Idee. Und es ist halt tatsächlich auch, bin ich dann auch später dahinter gekommen, entweder trägt man was in sich herum, was einen interessanter macht oder was einen zugänglicher macht zu Stoffen und Rollen und zu Figuren oder eben auch nicht. Und das ist nicht unbedingt gekoppelt an eine Ausbildung. Ja. Das ist eine Befähigung, die man in sich trägt oder auch nicht.
Und der Talent, kann man das auch als Talent bezeichnen?
Ja, vielleicht auch. Aber Talent, wenn ich das in meinem in Kausalität jetzt sagen würde, klingt das so ein bisschen arrogant, finde ich schon fast.
Ja, okay, aber ich darf das sagen. Ja,
danke.
Ja, von dir. Aber ich finde zum Beispiel, Talent ist so eine Basis dafür. Aber das reicht nicht aus. Ne? Du musst ja das ja auch dein Talent ja wirklich
das
auch
ausbilden. Das ist ja überall so. Wenn du Talent hast, musst du es fördern. Genau.
Ne? Ja, nur weil du vielleicht musikalisches Talent hast, kannst du dich nicht ans Klavier setzen und dann ein Konzert spielen.
Nein, du musst
es fördern. Das stimmt. Nee, insofern war das dann so mein Einstieg. Das hieß natürlich gar nichts. Ne? Davon wurde ich weder satt, noch wurde die Miete bezahlt. Aber es war mal so ein erstes Hineinschnuppern. Und dann habe ich mir gedacht, haha, ich werde jetzt machen Job nebenbei. Der ein bisschen weniger mich aus dieser Abhängigkeit der finanziellen bringt, was aber natürlich eine riesen Fehleinschätzung war, weil der Job mich natürlich immer mehr gefordert hat und dieses Thema Schauspiel dann wirklich wieder in den Hintergrund trat. Und dann habe ich wirklich den Sprung ins kalte Wasser gewagt und gesagt, ich werde jetzt Schauspieler. Und alle haben mir schön den Vogel gezeigt, weil ich aus einem sicheren Angestelltenverhältnis herausgetreten bin. Aber was will man tun? Wenn man wirklich etwas will, muss man auch mal was wirklich Verrücktes machen.
Träume und Sehnsüchte realisieren. Unser Gezeitengänger-Podcast passt hervorragend.
Ja. Genau. Wie schwer fiel dir das? Also gerade wenn die Umgebung sagt, so hey, was spinnst du da rum und einem vielleicht auch sogar Steine in den Weg legt. Aus welchen Motiven, Gründen auch immer. Wie schwer fiel dir das?
Also mir fiel das, wenn überhaupt, nur schwer, weil ich es meinen Eltern nicht unnötig schwerer machen wollte, nach dem Motto, oh Gott, was macht dieser Junge denn jetzt schon wieder? Aber es fiel mir persönlich überhaupt gar nicht schwer und ich hatte ja die Initialzündung, war ja tatsächlich durch meine Eltern, hatten nämlich dieses Ding, du musst dann die Dinge auch ausprobieren, dann kannst du entscheiden, ob dir das was taugt oder nicht. Insofern hatte ich da eigentlich ich bin aus einer sozusagen, wie soll ich sagen, also ich bin von der einen Situation in die andere gesprungen. Ich wusste zwar nicht, zu was das führt, aber es war trotzdem sehr befreiend. Ja, also ich denke, wäre es anders gelaufen, hätte ich dann auch keine Scheu gehabt zu sagen, okay, es war ein Versuch, aber dann doch nicht. So, aber es ging ja nun alles ein bisschen anders aus und Gott sei Dank. Und ich kann da nur jedem empfehlen, wenn man wirklich einen Wunsch in sich trägt und wirklich auch ein Gefühl und Zugang zu den Dingen hat, unabhängig, ob das jetzt Schauspiel, Musik, was weiß ich, Kunst oder Bäcker oder weiß der Kuckuck, Handwerk, irgendwas. Aber wenn man das in sich trägt, dann muss man das versuchen. Ja. Weil das ist was Instinktives, was augenscheinlich in einem drin schlummert. Und wenn man das so aus, weiß ich, familiären Gründen oder weil man bestimmte Dinge ja nicht machen darf, dann ist das schon mal der erste große Fehler, den man dann macht in den Eintritt ins Erwachsenenalter.
Ich glaube, sehr, sehr viele versuchen es auch, fangen damit an, aber geben dann irgendwann auf. Wie gehst du mit sowas um, wie mit einem langen Atem für etwas haben zu müssen, wenn man sich danach sehnt?
Ich glaube ja, dass grundsätzlich eine große, große Tugend von uns Menschen ist, sonst würden wir ja auch nicht vor modernen Mikrofonen sitzen und in moderne Kameras gucken, dass wir eine Beharrlichkeit haben. Ja, ohne Beharrlichkeit hätten wir diese Dinge nicht. Wir würden vermutlich noch in meinen irgendwelchen Höhlen wohnen und uns mit Lauten kommunizieren.
Macht Jens manchmal ab und zu.
Das muss ich auch unter euch klären. Das weiß ich jetzt. Wir sind ja auch gerade hier in meiner Höhle.
Nein, nee, aber also worauf ich hinaus will, ist tatsächlich, dass man Beharrlichkeit ist für mich ein Wert. Hm. Ja, dranbleiben und eben nicht so schnell aufsteckt, wenn es eben nicht klappt. Ich glaube, das ist so der erste große Tipp, den ich gebe, weil wenn man wirklich etwas will, dann gibt es nichts, was einen davon abhält. So, also zumindest bin ich so erzogen worden und das hat was mit Beharrlichkeit und Willen zu tun.
Mhm. Aber wenn bei dir, und wirst du uns bestimmt gleich auch verraten können, es gibt ja bestimmt auch mal Niederschläge, wo es nicht so läuft beim Schauspiel, so wie du das vorstellst.
Ja, ja.
Und dann dieses Gefühl so, jetzt muss ich wieder aufstehen. Wie gehst du daran an die Sache? Wie gehst du damit um?
Also Niederschläge gehören tatsächlich dazu. Mhm. Das ist natürlich ein Punkt, den man sich auch erst aneignet, damit umzugehen. Ne? Mhm. Das hat man natürlich, denkst du dazu, du wirfst gleich alles, du hast einen riesen Fragenkatalog, der sich auftut. Habe ich das falsch gemacht? Habe ich da falsch? Was kann ich hier besser machen? das sind sicherlich auch manchmal Gründe, die mit sich selbst oder seiner schauspielerischen Fähigung zu tun haben, gerade am Anfang. Aber das ist ja meistens nicht der eigentliche Grund, eine Absage, dass da mal was nicht klappt. Es gehört einfach dazu. Dem einen Redakteur ist deine Nase zu klein, dem anderen, was weiß ich, dem passen deine Zähne nicht oder irgendwas. Also es gibt auch, ich erinnere mich noch, da war ich, das ist schon ganz, ganz lange her, da gab es mal ein Casting, es ging um eine Polizistenrolle für irgendeine neue Serie, die wurde geschaffen. Und es war klar, es wird ein Streifenpolizist. So, und da war ich 4-mal beim Casting. Und das 5. Mal war dann das Casting mit, wir filmen das, du bist im Make-up und kriegst eine Uniform an. Und beim 5. Mal Casting, und das lief wirklich gut, ja, und dann hieß es, und dann war die Begründung, also gab es eine Absage, und die Begründung war, nee, das Hönke Möhring in so einer Polizeiuniform, das sieht zu aggressiv aus. So, und das sind natürlich Dinge, muss ich ganz ehrlich sagen, aber Gott sei Dank hatte ich das dann schon, die Befähigung, das dann auch so zu sehen, dass irgendein scheiß Redakteur, der augenscheinlich schon vorher mit mir ein latentes Problem hatte. Und er sieht mich 4-mal und beim 5. Mal sieht er mich in einer Polizeiuniform. Und jetzt fällt ihm ein, dass ich dann doch so vielleicht das... Also das ist natürlich... Also es gibt auch Gründe, gerade von deutschen Redakteuren, die sind natürlich Hanebüchen.
Ja.
Das lernt man, das hat dann mit der Erfahrung zu tun. Und das ist so, aber hat ja nichts mit mir zu tun. Also, kurzum, die Niederschläge gehören dazu. Manchmal weiß man, woran es liegt, weil man vielleicht nicht ein gutes Casting gemacht hat oder wie auch immer. Aber oft sind das so vielfältige Gründe, die in der Regel auch selten mit einem selbst tatsächlich zu tun haben. Das habe ich gelernt.
Kann ich bestätigen, weil ich kenne das mit meinen Drehbüchern, wenn ich auch mich mit den Redakteuren da rumbolzen muss, weil irgendwo passt es da nicht, die Rolle ist nicht genauso geschrieben und vielleicht passt gerade diesem Redakteur oder dieser Redakteurin eben nicht das Drehbuch, weil sie in eine ganz andere Richtung denkt und schon hast du verloren, dann war es das Ding. Ne? Ja, und das ist halt wirklich echt ärgerlich. Und am Anfang habe ich auch gedacht, ey, liegt das an mir, wie ich schreibe? Ist das mein Stoff, was ich mache? Im Nachhinein betrachtet, sehe ich es genauso, wie du es auch siehst. Ne? Es ist manchmal eben so, dass es einfach nicht passt.
Und genau, muss man darüber stehen. Nein, das ist auch gar nicht schlimm. Also wir sind da wirklich, ein offenes Visier ist mir grundsätzlich lieber, auch wenn ein Redakteur das nicht gefällt. Völlig in Ordnung, muss er ja auch nicht. Genau. Aber nicht nach dem Grund suchen.
Ja.
Und wenn man 5-mal irgendwo aufgetreten ist und dann aber gesagt bekommt, das ist aber mit dem Look und der mit dem Gesicht und der Uniform, das ist für mich ein gesuchter Grund, den kann ich natürlich nicht ernst nehmen. So.
Das stimmt. Aber einer, der hat genau deine große schauspielerische Fähigkeit erkannt, den kennen die meisten vermutlich, nämlich Quentin Tarantino. So, da müssen wir jetzt mal zukommen. Erzähl uns,
das ist mal ein Zeitsprung jetzt.
Das ist schon Zeitsprung, aber ich finde das gerade so passend, weil Quentin Tarantino sozusagen, da hast du mitgespielt. Erzähl uns mal ein bisschen drüber.
Ja, also es gab einen Anruf von der lieben Simone Bär, die auch leider auch schon verstorben ist, ich glaube sogar im Frühjahr diesen Jahres. Meine ich zumindest im Januar.
Die Casterin
auch. Eine ganz, ganz tolle Casterin, die ganz viele tolle Filme besetzt hat, aber die Assistentin Alexandra Montag, die gibt es nach wie vor und die ist auch genauso toll. Genau, die hat mich eingeladen zu einem Casting. Wir wussten alle nicht so recht, es gab so eine Szene, die wurde dann confidential einem gemailt und man musste natürlich alles unterschreiben, dass es totale Top-Secret-Ding ist und so weiter. Und es war so eine Szene, die in dem Film auch stattfand, wo man ein bisschen improvisieren musste. Und wir saßen also an einem Tisch, ich glaube, es waren 4 Schauspieler mit mir. Und auf einmal kam Quentin rein. Und da hätten wir alle nicht mitgerechnet. Das hat uns Simone auch nicht gesagt.
Wie krass ist das denn wohl auf einmal? Quentin Tarantino ist ja nun wirklich so der Regie-Guru überhaupt. Und so geile Filme, die er gemacht hat. Ja. From Dusk Till Dawn und brauchen wir Pulp Fiction. Und dann kommt der da auf einmal rein,
ja,
oder?
Ja, dann kommt er da rein und ist ganz offen und man spürt auch gleich die Liebe, die er hat zu Schauspielern tatsächlich. Deswegen sind auch alle Dialoge, die er schreibt, alle großartig. Mhm. Also es gibt tatsächlich, bei dem gibt es wirklich keine kleinen Rollen, sondern es ist halt immer alles Hand und Fuß. Und er schreibt einfach großartig. Es ist ein großes Geschenk für Schauspieler, mit dem zu arbeiten. Genau, und dann haben wir im Prinzip 90 Minuten improvisiert, eigentlich so mehr oder weniger. Ich glaube, der wollte damit eine gewisse Spielfreude entdecken oder auch, wie weit kann man gehen oder wer reagiert wie. Oder es ist halt auch immer oft bei den Amerikanern ja auch immer im psychologischen Hintergrund, ja, diese Trickserei. Und dann bin ich da erstmal weg und habe das natürlich auch relativ schnell abgehakt, nach dem Motto, ja, immerhin hat man sich mal gesehen, war ja auch ganz schön. Und dann gab es in der Zeit, hatte ich aus verschiedenen Gründen tatsächlich so ein bisschen war nicht wegen meiner Schuld, sondern ich habe die Firma meines Vaters geerbt und der hatte Schulden und dann wurde es auf meinem Konto immer ausgetragen und es wurde permanent eigentlich mein Konto gepfändet für irgendwelche Sachen, mit denen ich gar nichts zu tun hatte. Und ich habe da sozusagen schwarz auf dem, ja nicht schwarz auf dem Bau, aber ich habe auf dem Bau gearbeitet. Muss jetzt auch aufpassen, juristisch, was, obwohl ist alles schon verjährt, egal. Und genau. Und dann gab es einen Anruf, ich solle nochmal diesen Private Butz vorbereiten. Und ich hatte das Drehbuch jetzt zwar zu Hause, aber natürlich nicht so explizit auf dem Schirm. Und dann war das ein heißer Sommertag und ich habe wirklich geackert für ein Apfel und ein Ei, um irgendwie den Kühlschrank voll zu kriegen. Und war dann zu Hause auf dem Sofa und habe mir dann diese Figur angeguckt und blätterte. Und was ist denn das für eine Rolle? Das ist ja wirklich ein großes Ding, der Private Butz. Ja, na gut, das ist aber ja wirklich außergewöhnlich, dass ich den jetzt vorbereiten soll. Und dann war der schon zwischenzeitlich in Babelsberg in seinem Büro. Und dann bin ich nach Babelsberg ins Büro gefahren und dann haben wir uns beide auf den Fußboden gesetzt. Dann habe ich von der Figur erzählt, weil Private ist ja der Gefreite. Ja, und wir wissen ja, das ist ja das Ende des Krieges gewesen. Und ein Gefreiter war für mich da jetzt nicht mehr politisch ideologisiert, sondern das war die unterste Militär-Rang. Für mich hatte die Figur kein Interesse mehr an Krieg. Das habe ich ihm auch alles so geschildert. Und vermutlich waren seine Brüder schon tot, sein Vater an der ersten Weltkriegsfront und er wollte nur nach Hause. Und das schien ihm gefallen zu haben. Ich stieg gerade in die S-Bahn und dann kam es einen Anruf. Ich bin, hallo? Ja, you are Private Butz.
Das ist so geil.
Ja, you are Private Butz. Dann ruft er auch noch an. Ja? Und das weiß ich deswegen noch. Das war nämlich der Abend, wo mein Bruder wiederum, da bin ich mit meinem Bruder nämlich zusammen zur Premiere gegangen von Stauffenberg. Mhm. Da hat er nämlich einen Wehrmachtsoffizier gespielt.
Das war der mit Tom Cruise, oder?
Mit Tom Cruise, ja. Genau. Okay. Und deswegen weiß ich das natürlich, weil das natürlich eine euphorische Zeit war.
Krass, ja.
Dann hatten wir diese Lesung in Babelsberg schon. Es gibt ja, die Amerikaner machen einen großen, großen runden Tisch mit Lesungen. Und dahinter sitzen dann so die ganzen Produzenten und die dann noch alle mitwirken.
Was heißt Lesung? Kannst du das für unsere Zuschauer nochmal
machen? Ja, genau. Also jeder liest seine Rolle sozusagen. Der große Cast liest seine Rolle, um ein Gefühl herzustellen, um eine Verbindung aufzubauen. Vielleicht auch für Tarantino, um zu sehen, da könnte man vielleicht auch Englisch noch irgendwas. Aber wir mussten ja auch nicht Englisch sprechen, das wurde alles gesubtitelt. Ne?
Ihr habt auf Deutsch gedreht.
Wir haben auf Deutsch gedreht. Ja, genau. Ja, der hat ja viel gesubtitelt in dem Film. Mhm. Ne? Und dann war wohl eine Figur vakant und dann guckte er so um und ich saß in seiner Nähe. Und dann hier, Sanke, why don't you read it? Und dann habe ich die andere Figur auch noch gelesen und es wurde viel gelacht, weil das für mich so eine sehr humorige Situation war. Und dann hatten wir eine Teepause. Und dann you also did the other part very well. Und ich so, ja. Und da habe ich nur aus Spaß gesagt, ja, kann man mal die Haare färben, weißt du? Mache ich auch noch, weißt du? Warum denn nicht? So, und dann, und dann blieb das so unausgegoren irgendwie im Raum. Und to make a long story short, ich habe dann diesen Private Butz abgedreht sozusagen, diese Figur. Das war ja der einzige Überlebende, ja, diese der dann zu Hitler sagt, was die Bastards machen und mit dem Hakenkreuz an der Stirn. Und dann war diese Figur abgedreht nach ein paar Wochen und dann habe ich sozusagen ein Geheimtreffen mit dem Maskenbildner gehabt und er hat mich dann umgebaut, ja, ich habe mir die Haare blond gefärbt und gelockt, ich habe dicke Backen gekriegt und eine andere Nase, hatte glaube ich sogar Hitlers Nase, die von Martin Wuttke, die passte mir, der Abguss und dann die Auern angeklebt und das hat sehr lange gedauert und dann habe ich mich in zivilen Klamotten kurz ihm vorgestellt und dann hat er gesagt, I'm very busy. Und dann habe ich, it's me, Sönke. Oh, yeah, you got the job. Du hattest dann eben diese Zweitrolle da.
Das ist eine
schöne Anekdote natürlich, aber das ist ja auch nicht mein Standard, um jetzt mal wieder ein bisschen runterzukommen.
Naja, aber es könnte dein Standard werden. Ne?
Das weiß ich nicht. Nein, aber es war natürlich eine tolle, tolle Zeit, weil man mit so einem cineastischen Menschen, der Schauspieler liebt und der natürlich für mich ist das ein lebendes Filmlexikon.
Ja,
hat ja immer, kann dir irgendwie was sagen, wie Samuel Jackson war so und so und das ist einfach großes Privileg, mit so jemandem zu arbeiten.
Ich denke auch, das ist ein Geschenk, das wird dir, also dieses kann dir ja keiner mehr nehmen. Also ich glaube, wie viele Schauspielerinnen und Schauspieler versuchen irgendwann mal irgendwo in einem Film von Quentin Tarantino zu spielen.
Jetzt gibt es gar keine mehr wahrscheinlich.
Ja, habe ich auch gehört, er will nicht mehr. Ne?
Nee, irgendwie hat er, die Dreif ist raus, glaube ich, bei ihm. Aber ich glaube, also nicht raus bei ihm, aber ich glaube, wenn er was macht, dann will er auch was wirklich mit hundertprozentiger Haltung dahinter machen, was ja für ihn spricht. Mhm. Und wenn er diese Haltung nicht mehr so ganz hat, dann lässt das sein und das ist großartig.
Du hast jetzt ja die Erfahrung aus wirklichen Blockbuster-Produktionen. Also Inglourious Basterds ist ja eine Hollywood-Produktion vom Allerfeinsten. Wie ist denn der Unterschied für unsere Zuhörer zu den deutschen Produktionen, wo du ja auch schon reichlich mitgespielt hast? Kannst du da ein bisschen uns mitnehmen?
Ja, also es ist natürlich mal die große Frage, mache ich Kino oder Fernsehen? Ne? Das ist schon mal per se ein Riesenunterschied. Ich hatte ja jetzt das Glück, mit der Junge muss an die frische Luft mit der wunderbaren, fantastischen Caroline Link zu drehen. Und das war auch ein Kinofilm und der war natürlich toll. Nach dem Buch von Harpe Kerkeling. Aber ich finde es auch ein bisschen unfair, das zu vergleichen. Weil wir haben natürlich, ich habe ja nach Inglourious Basterds dann The Impossible gedreht, dieses Tsunami-Drama mit Naomi Watts und Hugh McGregor. Und da hatten wir beispielsweise, das werde ich nie vergessen, es gibt ja immer eine Tagesdisposition, ne, was gedreht wird, welche Szenen. Und da gibt es jetzt immer die Stoppzeiten. Da kannst du sehen, wie viel man am Tag dann dreht, also an Minuten. Und da gab es eine Dispo, da hatten wir 25 Sekunden als Tagesdisposition. Pensum. Ja. So, und dann kommst du in nächstes Projekt ist dann wieder irgendwie eine deutsche TV-Serie, da hast du halt 8 Minuten. So, und das gibt so einem so ein bisschen mal den Eindruck, was der Unterschied ist. Das ist aber nicht zu vergleichen, weil das eine ist gutes bis passables Fernsehen mit kleinen Mitteln und das andere ist großes, großes Kino. Mhm. Deswegen tue ich mich damit schwer, das zu vergleichen. Das ist ein bisschen wie, weiß nicht, Fahrrad oder Porsche oder, okay. Also das ist vielleicht auch latent auch unfair tatsächlich.
Okay. Ja, klar, weil die Budgets sind natürlich vollkommen anders, ne?
Ja, ja.
Das ist natürlich klar. Du hast mir mal was ganz Interessantes erzählt aus den Dreharbeiten mit Quentin Tarantino. Und zwar hattest du einen Anspielpartner, der namentlich auch sehr, sehr bekannt ist, der Brad Pitt, mit dem hast du zusammen gespielt. Und ich will es jetzt nicht viel vorwegnehmen, aber ich möchte gerne, dass du es selber erzählst. Was hast du da erlebt mit Brad Pitt?
Du meinst diese Geschichte, wo wir in dem Gegenüber...
Genau.
Es gab diese eine Einstellung, wo ich sozusagen als letzter Überlebender vor diesen Bastards sitze, schluchzend, wimmernd und nur zu meiner Mama will. So, und er hat mich halt angespielt. Ja? In Deutschland wird dir da ein Post-it hingeklebt oder ein Stand-in-Double, ja, oder irgendjemand, der wie ähnlich aussieht von hinten oder wie auch immer. Und er blieb halt da. Ne? Und das fand ich so herausragend, dass er das gemacht hat. Aber er meinte halt, das gehört sich so. Ja, das ist. Aber mit sowas Kollegialem hätte ich überhaupt niemals gerechnet, dass der bis zum Schluss da saß mit mir und mich auch immer wieder wirklich motiviert hat. Allein schon, weil er da war und mich ernst genommen hat und danach war dieser Take fertig und dann sitzt er immer noch vor dir, macht so, der Kamera macht, gibt dir dieses Zeichen, also alles, was du dir wünschst, ne? Also Bob Richardson, ne? 2 Oscars, ne? Einer der besten Kameramänner. Und dann waren wir abends tatsächlich nur was trinken zusammen, weißt du? Und dann holt er dir noch ein Bier und so, das ist einfach ein ganz, ganz feiner Kerl. Aber es war eben genauso auch mit Ewan McGregor. Da hatten wir diese Szene, wo wir ja nach unseren Familien suchen und da habe ich dann mit seinem Stand-in gespielt, weil The Impossible. Und dann brummte mein Handy und dann hat er mir eine SMS geschickt. Ich habe gehört, du musst hier mit meinem Stand-in, hör auf, ich bin gleich da. Und so, weil er das halt auch wie Brad Pitt auch machen wollte. Ne? Und das ist halt einfach in Deutschland, kenne ich auch andere Situationen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also kurzum, je bekannter man, also meine Erfahrung ist, je bekannter man ist als Schauspieler, umso cooler ist man tatsächlich auch irgendwie. Oder kollegialer oder professioneller, weil das alles ist ja eine gemeinsame Arbeit. Ne? Du kannst natürlich bei deinen Einstellungen auf dich besonders toll sein, aber wenn du ein Arschloch bist, spielst du halt aus dem Off wieder ganz anders an. Ne? Also insofern ist so, und das fand ich beeindruckend tatsächlich, dass das so unprätentiös und kollegial gelöst wird. Das fand ich wirklich
beeindruckend. Zum Verständnis, weil das klingt jetzt so lapidar oder so, jo, da hatte ich mich angespielt, das ist ja sein Job oder so, aber es ist natürlich auch gerade an so einem riesengroßen Set alles geplant und getaktet und jeder dreht schon meistens roundabout 12 Stunden am Tag dann wird die Kamera eben auf die eine Person gerichtet und danach auf die andere Person und natürlich sind diejenigen, die dann die ganze Zeit vor der Kamera gearbeitet haben, auch irgendwann geschafft und gehen dann nach Hause oder ruhen sich aus, bis sie wieder dran sind in der nächsten Szene, bereiten sich darauf wieder vor, deswegen ist das halt quasi nochmal zusätzliche Arbeit, Aufwand, von dem man augenscheinlich erst nichts hat und deswegen ist das so bedeutsam gewesen, dass da so absolut. Eine Größe sich dahin stellt und sagt, ich mach's
erklärt. Ja, da hast du recht. Das stimmt.
Mensch, genau. Hast du ausnahmsweise mal richtig was schöner Kleid?
Ja, einmal pro Jahr muss man das ja
auch machen. So musst du dein Licht jetzt nicht auch noch stellen. Du hast was Neues gedreht. Und zwar, was richtig cool ist, nämlich mit deinem Bruder zusammen.
Ja, ich habe in diesem Jahr habe ich tatsächlich schon tolle Sachen gedreht. Unter anderem jetzt gerade mit meinem Bruder, was kleiner, lustiger Auftritt, Amazon Prime Serie, 6 Teile, Dinner for 5. Soll das heißen, mit
tollen... Nicht Dinner for One.
Nein, nein. Dinner for Five mit Freddy Lau, Moritz Bleibtreu, Hauptrolle Kostja Ullmann und Alicia von Rittberg. Und mein Bruder spielt eben King George und ich bin sein Bruder Charles.
Na, das passt ja.
Ja, es ist englisches Königshaus, 1920. Und ich habe da sehr lustige Cameos und will permanent alle Leute duellieren und um die Ecke bringen.
Sehr gut. Ja.
Nein, aber dieses Jahr habe ich tatsächlich und vorher habe ich jetzt gerade Traumschiff gedreht. Und
da musst
ganz,
du
ganz was anderes.
Genau.
So viel zum Thema Inglourious Basterds und Tarantino. Jetzt Traumschiff gedreht.
Aber Traumschiff, apropos Traumschiff, das hast du uns ja gerade im Vorgespräch immer erzählt. Erzähl mal eben, was es da zu sehen gab. Also es ist unglaublich.
Ja, wir haben eine super Tour. Also erstmal kriegst du ja das Buch so. Und dann liest du das Buch und das spielt in Hudson Valley von New York. Und dann denkst du, ah, ich kann Freunde in New York besuchen. Und dann siehst du aber, ah, deine Rolle spielt nur auf dem Schiff statt. Okay, dann wird das wohl nicht New York. Und dann war aber die Route tatsächlich von Bremerhaven hoch, Island, Spitzbergen, Norwegen, Lofoten, Hurtigruten. Wir haben Gletscher gesehen, wir haben Wale gesehen, wir haben den Polarkreis. Und das war natürlich ein... Wir hatten Bright Nights, also helle Nächte. Es wurde nicht einmal dunkel. Das macht auch irgendwas mit deiner Birne. Irgendwann bist du so leicht, fühlt sich...
Dann siehst du Wale schon in der Kajüte dann plötzlich.
So ungefähr. Nee, und aber kurzum, wir hatten einen tollen Cast, tolle Kollegen, Peter Krämer, ich habe es gerade erzählt, Marc Schöttner, Natalia Avalon und ein tolles Team auch und es ist natürlich ein anderes...
Die finde ich ja richtig toll, Natalia Avalon.
Ja, die ist auch wirklich super. Ja, ja,
und
wirklich,
sie ist richtig gut.
Ja. Und das war ein ganz, also es war eine wirklich, ich will jetzt nicht sagen wiedererwartend, aber es war wirklich, es hat mir richtig viel Freude bereitet. Ne? Also das muss ich sagen, vorher habe ich einen Bergdoktor gedreht, also mit dem Hans Siegel.
Ja. Auch ein feiner Kerl.
Super Typ, ist wirklich, wirklich auch sehr, sehr ulkig. Mhm. Und vorher mit Wes Anderson im Studio Babelsberg.
Ja, das kann man auch mal machen. Ne?
Ja, eine stumme Rolle tatsächlich, aber ich war sozusagen der Hiwi von Benicio del Toro, der auch echt ein sehr lustiger Typ auch ist.
Ja. Boah, top Jahr bis jetzt, ne? Also ja, richtig schön, ne? Das macht Spaß, ne?
Ja, aber es ist ja letztes Jahr war es wieder nicht so gut. Also das ist halt auch was man dann eben auch noch lernen muss, neben Niederschlägen oder neben Absagen, dass es halt nicht kontinuierlich ist. Ne? Es sei denn, du hast jetzt, weiß nicht, hast einen Tatort oder hast eine Serie oder irgendwie irgendwas. Aber damit muss man auch umgehen lernen. Also du musst halt da auch ein bisschen natürlich deine Penunsen zusammenhalten. Ne? Das Konto musst du ein bisschen im Griff haben.
Finde ich schön, dass du das sagst, Sönke, weil es klingt ja jetzt alles so toll immer, ne? Wenn man so sagt, hier, ich habe Hollywood gespielt, ich war auf dem Traumschiff. Ja, genau. So, Mensch, der Mann, der muss ja in Kuba
20, 30, 40 Millionen.
Es ist Arbeit, was du machst. Und diese Arbeit wird bezahlt, aber es gibt auch mal Monate, wo nichts ist.
Ja, ja, nein, es hört sich dann, deswegen sage ich das auch mal ganz bewusst, wenn wir von Hollywood reden, das ist nicht mein Alltag. Weil ich will auch nicht irgendwie ich will auch nicht anders wahrgenommen werden, als ich bin und als der Zustand ist. Und das ist mir wichtig. Ich will nicht ein Bild zeichnen von mir, was es nicht gibt. Ja, deswegen sage ich das immer wieder. Und diese Phasen des Nichtdrehens, die musst du halt überbrücken. Und wenn du eine Familie ernähren musst und absurd hohe Miete bezahlst, wie das mittlerweile in Berlin der Fall ist, weil ich habe natürlich kein Eigentum, weil, da können wir ja später drauf kommen, Stichwort Künstler und Kredit, dann ist das, also bist du halt froh, wenn der Kühlschrank voll ist. Und wenn du weißt, die nächsten 2-3 Monate brauchst du dir keine Sorgen machen, aber viel weiter kannst du auch nicht denken.
Voll.
Ja, genau so ist es nämlich. Ja. Und wir hatten tatsächlich im Vorfeld auch schon gesprochen, weil es bei mir ja ähnlich ist, als freischaffender Autor. Wenn ich mir irgendwo ein Haus kaufen will, dann guckt die Bank erstmal und sagt so, hier Mensch, wie sieht's denn aus? Du bist ja nicht fest angestellt, hast nicht immer ein festes, geregeltes Einkommen. Ja. Nö, wir können dir den Kredit nicht geben, auch wenn du vielleicht mal 1, 2, 3 Monate richtig gut verdienst, wirst du von der Bank abgecancelt. Und das ist irgendwo, finde ich, immer noch in Deutschland ein riesiges Problem, wie mit uns Künstlern, Freischaffenden umgegangen wird.
Ja, absolut.
Das muss geändert werden, ganz dringend.
Ja, ja, also der BFFS, der Bund für Film- und Fernsehschauspieler beispielsweise, der bemüht sich da sehr. Aber wir haben ja gar keinen Status hier.
Nee.
Wir werden, also letzten Endes habe ich jedes Telefonat mit dem Finanzamt, aber Sie sind doch freiberuflich. Nein, ich drehe auf Lohnsteigerung. Nee, dann sind Sie auch aber auch angestellt. Ja, temporär für die Produktion, aber ich bin nicht fest.
Unständig beschäftigt, nennt sich das Ganze. Genau. Und das haben die immer noch nicht begriffen.
Das haben sie nicht begriffen, aber wenn das Finanzamt noch nicht mehr begreift, wie soll denn das, also dieser Status, den wir haben als Künstler in Deutschland, der ist einfach doof. Frankreich macht das anders, die haben eine Quote, da muss, glaube ich, müsste man googeln, aber ich glaube 40%, was im Kino läuft, hat aus Frankreich zu sein. Dadurch hast du natürlich einen ganz anderen Status und auch eine Lust darauf. Die Leute wollen das auch sehen. In Deutschland ist das natürlich nicht der Fall, wie wir wissen. Das geht bei der Musik übrigens auch weiter in Frankreich. Ich glaube 50%, was im Radio abgespielt wird.
Bei Büchern glaube ich auch sogar.
Oder so. Das ist schon ganz gut. Ne? So hältst du dir natürlich auch die inheimische Kultur sozusagen auch gut bei Laune und sorgst dafür, dass es funktioniert und dass du auch in der Gesellschaft ein Gefühl hast, da auch Teil davon zu sein.
Ich finde es eigentlich auch ziemlich erschreckend, wie schnell das gegangen ist, als Corona vergessen worden ist. Da habt ihr als Schauspielerin und Schauspieler ein Berufsverbot gehabt, genauso wie wir als Autoren. Klar, wir konnten unsere Bücher schreiben und wir konnten sie vielleicht halt irgendwo auch verkaufen. Aber auch bei uns ist es so, wir verdienen unser Geld ja nicht mit dem reinen Buchverkauf, sondern mit den Lesungen, wo wir auftreten. Und das war uns ja auch. Wir hatten auch ein klares Berufsverbot. Und wie die Leute da alle geschrien haben und das darf nicht wieder passieren. Und als Corona dann vorbei war, hat man gedacht, okay, dann wird es ja wohl hoffentlich eine Besserung geben. Aber es entsteht keine richtige Besserung.
Nee, vor allen Dingen waren auch letztendlich die Kulturbetriebe die einzigen, die überhaupt mal Konzepte hatten.
Genau.
Ja, wie, weiß ich, jede zweite Sitzreihe. Also wenn das natürlich jetzt mit dem Wissen von heute alles Hanebüchen war, aber wusste man damals ja nicht. Aber die haben ja irgendwie was versucht, aus dieser ungeklärten Situation irgendwas zu machen. Aber diese ganzen kleinen Theater, die das versucht haben, die gibt es alle nicht mehr. Klar. Ja,
auch also, die Kinos teilweise noch, die jetzt, ja. die ganz kleinen, die Programmkinos, die sind alle am Aussterben gewesen und die bleiben auch, die kommen auch nicht wieder.
Ja. Aber stimmt. Da auch nochmal, um da nochmal ganz am Anfang drauf einzugehen, nicht nur Beharrlichkeit, sondern auch eben, wie man mit Erfolg und auch mit guten Jahren umgeht, Stichwort Demut. Ja, das ist für mich ein großer Faktor. Ja, den musst du haben. Also wenn du keine Demut mehr hast, sei es vom Leben oder vor der Arbeit oder vor weiß der Kuckuck, dann ist das sowieso alles in der Kunst und Kultur hoffnungslos.
Ja. Ja. Nimmst du dir die Demut bewusst vor oder prägt die sich eher über so eine Gefühlsebene ein bei dir?
Das ist ein Teil von mir, deswegen hat das mit bewusst nichts zu tun. Das würde ich dann vermutlich eher über die Gefühlsebene, aber das ist so was Instinktives, was in mir drin ist. Mhm. Demut, Dankbarkeit.
Okay, weil manche müssen ja auch erstmal lernen, demütig zu sein.
Nee, Beispiel. Da habe ich aber, weißt du, eine große Familie. Ich hatte 3 Geschwister, einen Halbbruder plus Oma. Wir waren 8, 9 Leute zu Hause und ich hatte eine tolle Kindheit, bin in einem wunderschönen Wald groß geworden, im schönen alten Bauernhaus.
In der Nähe von Bremen.
Ja, die Eltern kommen aus. Nee, die Eltern kommen aus Bremen. Ich bin aber tatsächlich ein Ruhrgebietskind sozusagen. Ja. Und da bin ich geboren und dann bin ich in Herne groß geworden, in einem schönen Waldhaus. Und es war vielleicht optisch privilegiert, aber wir hatten nie viel Geld. So, und das ist dann, deswegen weißt du, mit Demut umzugehen.
Ne? Ja, das ist schön. Das ist gut, das ist gut. Mein Vater hat auch immer damals, wenn es darum ging, gerade als Teenager, will man irgendwie dann Kleidung haben oder sowas, irgendwelche Markenklamotten und so. Und dann hat er immer gesagt, so, ja, pass auf, eine normale Hose kostet, was weiß ich, 50 Euro und die du haben willst, kostet 150. Kannst du überlegen, entweder kaufst du dir halt 3 Hosen dieses Jahr oder halt nur eine. Ja, aber du kriegst halt nur 150 Euro. Ja. So, ne? Also obwohl er das hätte bezahlen können, aber er hat auch mich so quasi im Umgang damit gelernt und dass es keine Selbstverständlichkeit ist.
Absolut, ja gut, ich hatte natürlich als Vierter und Jüngster, wenn ich die Sachen aufgetragen habe, dann waren die schon ganz schön zerschreddelt. Ne? der Vorteil war allerdings, weil auch wir waren alle auf einer Waldorfschule und da war dieses ganze Markengehabe, also erstens war das noch nicht so ausgeprägt in der Zeit, wir reden ja hier von den 90er, wobei, glaube ich, 93 habe ich mein Abi, glaube ich, gemacht oder 94. Da war das auch noch nicht so ausgeprägt wie jetzt. Ne? Aber es war auch jetzt nicht unbedingt gewünscht in der Waldorfschule, was ich auch gut finde.
Ja, voll.
Also Minister wäre für Bildung oder Kultur oder was auch immer, würde ich auf jeden Fall wieder Schuluniform ein.
Wie heißen die überhaupt? Haben wir im Moment eine?
Weiß ich nicht. Wie heißt die?
Ich weiß es nicht. Ich bekomme sie irgendwie, ich sehe sie so selten, höre sie
also,
selten.
Also Bildung ist sowieso ein ziemlich komisches Thema geworden, aber ich weiß ja auch nicht, wie die heißt. Wie heißt sie denn?
Man weiß nicht. Wir fragen mal unten, stellen eine Frage rein. Dann, oder vielleicht kann das ja jemand beantworten in den Kommentaren.
Nein, aber also tatsächlich, damit alle gleich sind. Das ist wichtig. Ne? Und das ist halt immer mehr entartet. Ne? Ja. Was ich, ein Turnschuh für 200 Euro sind 400 Mark. Also ich muss ja auch mal, wo soll dann das ganze Geld herkommen?
Ja, ja, ich finde beide Ansätze sehr interessant. Also ich kann das nachvollziehen, wie du das sagst, dass quasi man nicht mehr so dieses Gebäsche hat und sonstiges, ja, und diesen Neid. Verstehe ich auch. Auf der anderen Seite ist natürlich auch schön, wenn man sich individuell ausdrücken kann, aber könnte man theoretisch ja auch nach der Schule vielleicht auch noch. Aber wie gesagt, es ist ein schwieriges Thema. Ich sehe für beide Seiten tatsächliche Vorteile. Also
ja, aber individuell ist das ja auch alles nichts. Alles von der Stange. Weißt du, alles in China zusammengetackert und dann.
Also, ja, es geht jetzt gar nicht um die individuelle Mode, die da jeder hat, sondern einfach nur sozusagen, dass gerade wir Künstler drücken uns ja aus, weißt du, einfach so ein bisschen sein, wie man sich sieht oder so, ne? Aber ja, ich kann beides auf jeden Fall nachvollziehen.
Mich ist nochmal eine Frage noch zu Unna zu kommen. Ja. Da mache ich jetzt mal wieder einen Sprung, weil Unna ist ja Ruhrpott.
Ja.
Und das grenzt ja an Dortmund.
Absolut. So sieht's aus. Das und, ist nicht die Fußballhauptstadt Deutschlands.
Das wusste ich, dass das kommen würde, die Fußballhauptstadt. Ist normalerweise Hamburg, aber ich kann da...
Das kann ja gar nicht sein.
Nein, ich habe keine Argumente mehr.
Wir haben auch das DFB-Museum haben wir auch, was ich jedem ans Herz lege. Und natürlich der beste Verein der Welt. Okay.
Genau, also dementsprechend wissen wir also jetzt, dass du BVB-Fan bist, großer BVB.
Ich bin Mitglied sogar.
Oh, ja. Mit deinem Bruder, glaube ich, zusammen.
Mein Bruder ist auch Mitglied. Ja. Ich habe mich damals entschlossen, als es dem Verein so hundeelend ging, Stichwort Gerd Niebaum und Meier.
Die Insolvenz anstehen.
Die Insolvenz, die anstand, da dachte ich, jetzt musst du Farbe bekennen, jetzt wird's offiziell. Und ich habe tatsächlich in der Jugend, nimmt man ja irgendwie anders, manchmal wahr, und ich habe tatsächlich die Schalke-Fans immer tendenziell eher als unangenehm empfunden. Mhm. Laut und grob und nicht freundlich. Und Bochum fand ich irgendwie immer ganz cool, weil es ja auch näher an mir war. Aber ich hatte dann auch mal irgendwann so eine Hooligan-Situation, in die ich reingerutscht bin. Das hat aber gar nichts mit mir zu tun, aber es war irgendwie eine Klopperei. Und to make a long story short, tatsächlich ist das erst durch den Wegzug aus Berlin, beziehungsweise nach Berlin, also auch nach dem Abitur bin ich ja nach Berlin gezogen. Ich habe ja nochmal kurzzeitig studiert. Da war das mit dem Schauspiel ja noch gar kein Thema. Und da kommt vielleicht, hat das auch sowas mit Heimatgefühl oder irgendwie so, man braucht irgendwas Verbindliches, was so wie so Wurzeln in die Heimat. Und da war das dann einfach der BVB für mich. Das war so meine Fußballheimat plötzlich. Aber eigentlich tatsächlich auch erst so richtig entstanden, als ich dann da gar nicht mehr gewohnt habe.
Bist du generell so ein Typ Mensch, der sagt, ich brauche so eine Basis, so eine Heimat, ich möchte mich gerne verwurzeln, oder bist du eher so ein Freigeist?
Also Heimat ist kein Ort, erstmal so, aber ist übrigens ein Film, wo ich auch mal mitgespielt habe. Endlich konnte ich das mal droppen. aber ein schöner Film auch, tatsächlich geworden. Ganz süß.
Wo kommen wir, wenn wir schon dabei sind, wo kann man denn noch sehen? Kann man den erst sehen? In der Mediathek?
Stimmt, in der ARD, glaube ich. Okay. Ich glaube, es war ein ARD-Film. Heimat ist kein Ort.
Heimat ist kein Ort.
Ganz putziger Film. Da,
um was geht's?
Da geht's um drei Geschwister, sehr unterschiedlich. Ich war der Jüngste, da war ich auch noch ganz, ganz dürre, war ich da tatsächlich noch. Und wir wollen die Asche unseres Vaters verstreuen, im heutigen Polen. Der kam aber daher. Das ist ein sehr, ganz, ganz süßer Film mit Jörg Schüttorf und Marie Gruber, die ja auch, schöne Grüße, I miss you, auch nicht mehr unter uns ist. Ein ganz süßer Film, ein Roadmovie in Polen. Ganz ulkig.
Aber jetzt zurück zu meiner Frage, die ich mal gestellt hatte. Entschuldigung. Wie war sie nochmal? Genau. Also, Heimat.
Also, tatsächlich ist es so, interessanterweise habe ich auf der Fahrt hin darüber nachgedacht, aber unabhängig jetzt von deiner Frage, sondern einfach, wie ist das eigentlich mit der Heimat? Und ich habe gerade tatsächlich, ich bin jetzt schon seit über 30 Jahren in Berlin, ein bisschen ein Problem mit Berlin, weil Berlin sich gefühlt gar nicht so doll entwickelt, wie es sich immer darstellt. Und dann habe ich mir überlegt, bleibt eigentlich die Heimat für immer die Heimat, die man kennt als Kind oder als Jugendlicher? Und ich bin doch schon viel länger in Berlin, als ich aus der Heimat, als ich jemals in der Heimat war. Und dann dachte ich so ein bisschen, es ist, wenn man dann da nicht mehr wohnt und auch nicht mehr unmittelbaren Bezug hat, vielleicht auch so ein bisschen so ein verwischtes Bild. Ja. Das hat natürlich auch viel mit Erinnerungen und vielleicht auch mit einer latenten Melancholie zu tun, die man dann hat mit dem Älterwerden oder wie auch immer. Aber für mich, um die Frage jetzt endlich final zu beantworten, ist tatsächlich, glaube ich, die Heimat wäre in meinem Fall schon immer das Ruhrgebiet. Mhm. Also da bekenne ich mich zu.
Okay.
Es ist manchmal ein bisschen desillusionierend, wenn man dann da ist und merkt, hat sich alles doch auch hier verändert, aber das ist der Lauf der Dinge.
Ja, aber ergänzend dazu halt einfach, brauchst du so eine, du hast ja eben von deiner Verbundenheit zur Heimat gesprochen, brauchst du halt so einen festen Ort oder auch vielleicht Menschen um dich herum, die immer fest bei dir sind, oder bist du auch eher so ein Freigeist, ein freiheitsliebender Typ, der sagt, so wichtig ist mir das jetzt nicht, jetzt wohne ich schon 30 Jahre nicht mehr im Ruhrpott, ganz egal, wo ich bin, ist eigentlich okay, weil Heimat ist kein Ort.
Ich glaube, das ist eher ein Gefühl als eine tatsächlich substanzielle Geschichte. Das meine ich ja eben, das ist ja, du machst das ja aus einer emotionalen Gefühlsebene heraus, sagst du, was ist Heimat für dich? Ich glaube nicht unbedingt, dass ich bin ja viel zu selten da, als dass ich das irgendwie beurteilen kann. Meine Eltern sind beide schon lange tot. Es wohnt auch keiner mehr da. Wir haben zwar noch das Haus, aber wenn man dann da ist, ist man dann da alleine und es ist auch immer mit viel Aufwand verbunden, dass man sich dann da irgendwie wieder wohlfühlt oder wie auch immer. Ich glaube, das ist tatsächlich eher ein Gefühl, als jetzt wirklich vor Ort zu sein. Und vielleicht auch, hat das auch was mit Erinnerung zu tun.
Mhm. Für mich ist Heimat, wo das Herz zu Hause ist, wo ich mich wohlfühle. Da ist so, da baue ich mir immer meine Heimat auf.
Genau.
Das aber, ist so, aber ist so braucht bei mir
man,
so.
Aber braucht man halt immer so eine feste Heimat oder kann man sich auch an, kann man mehrere Heimaten haben? So, das war so mein Gedanke. Nee, also kann man an mehreren Orten sich wohlfühlen, seine Heimat haben?
Ne? Ich glaube, man kann an mehreren Orten seine Heimat haben. Das glaube ich schon. Weil das ist ja letzten Endes ist ja immer ein emotionaler Bezug. Und warum soll er denn nicht auch woanders gültig sein, als jetzt unmittelbar aus da, wo man herkommt?
Ja. No. Du sprichst auch von Rausch und Freiheit.
Ja. Aber habe ich doch noch gar nicht.
Nee, aber du sprichst davon und ich wollte jetzt sagen, wo du darin sprichst. Ja. Du hast ein Buch geschrieben zusammen mit deinem Bruder, Rausch und Freiheit, über das Leben, die Nacht und das Brüdersein.
Am Drömer Knauer Verlag.
Ja, genau. Wie viel Rausch und wie viel Freiheit hast du im Leben und was überwiegt?
Naja, also erstmal, um schon mal so diese kleine, was auch immer, wie auch immer das gemeint war mit dem Rausch, zurückzuholen. Also Rausch ist dann nicht immer unmittelbar im Zusammenhang mit BTM.
Ja, habe ich auch nicht gesagt.
Rausch kann ja auch Freiheit, Glück sein. Aber da ist viel Rausch drin tatsächlich. Soll ich das mal ganz kurz so
umreißen,
worum
gerne,
es geht? Also mein Bruder ist ja ein bisschen älter als ich und wir haben uns eigentlich erst auf Augenhöhe sozusagen kennengelernt, als ich dann so 16, 17 war.
Anfang der 90er?
Du bist aber sehr freundlich.
Ja, ein bisschen.
72er Baujahr.
Ja, gut.
Okay. Anfang der 90er war ich nicht mehr 16, 17, ja, aber danke. Und das war dann einfach so, wir haben uns dann im Prinzip tatsächlich, also er war immer Punk und ich war tendenziell eher Hip-Hop. Und ich glaube, er fand das aber gut, weil Hip-Hop hat ja auch so diesen energetischen Geist und Fuck the Establishment. Und das fand er, glaube ich, auch gut und hatte spürbar Freude an seinem kleinen Bruder. Der was für sich entdeckt hat. Der hat eine Tür aufgemacht und in dem Raum fühlte er sich wohl. Und das fand er gut und das war so ein verbindendes Element. Und dann haben wir noch die letzte Reise, bevor meine Eltern sich getrennt haben, noch gemeinsam gemacht. Und das wird auch hier in diesem wunderbaren Buch beschrieben, wie das dann war. Und da gab es dann zwar tatsächlich den ersten Rausch, weil ich habe ganz spät erst mit dem Alkohol angefangen. Und das war auch danach war auch erstmal 2 Jahre wieder Ruhe. Und dann haben wir aber eine ganz verbindende Moment gehabt. Da waren wir in New York. Also wir mussten sozusagen ich war auf einer Waldorfschule und wir mussten sozusagen als Ticket für das Abitur ein Sozialpraktikum leisten. Das hätte ich auch in Herne machen können, in einem Krankenhaus. Aber mein Bruder war eben vor 6, 7 Jahren vorher in New York, in Copac. Das ist im Nord New York, Countryside, also wirklich auf dem Land. Und da war ein anthroposophisches Camp, das hatte einen Bauernhof, eine Gärtnerei, eine Bäckerei und Häuser, in denen echte Familien plus 4 bis 6 schwerbehinderte Erwachsene wohnten. Und er kam ganz toll verändert zurück aus dieser Zeit. Und das hatte ich schön in Erinnerung und da wollte ich dann auch hin. Und das habe ich auch gemacht. Das war eine ganz ereignisreiche Zeit für mich auch, als gerade 18-Jähriger da mit englisch sprechenden erwachsenen Behinderten zu arbeiten, war mir natürlich komplett neu. Meine Hauseltern fanden, dass ich das gut gemacht habe, sodass sie nach 10 Tagen gesagt haben, Sönke, you're doing such a fantastic job, wir machen jetzt Ferien. Und dann waren die weg und ich hatte auf einmal da 5 Erwachsene, die ich jeden Morgen rasieren durfte und zur Arbeit. Also ich habe viel gelernt tatsächlich, auch über den Schatten springen. Und danach, diesem Praktikum, habe ich meinen Bruder getroffen in New York City.
Das ist so,
Das, genau. Und haben einfach dann mehrere Monate großen Spaß miteinander gehabt und haben in einer lustigen Konstellation gewohnt von schwarzen Schwulen und waren dieses Nachtleben. Wir kamen in jedem Club umsonst rein und wir waren irgendwann auf einmal so eine Art Attraktion auch in diesen Clubs und das als kleiner Mann aus dem Ruhrgebiet.
So genial. Ich habe das Buch lesen dürfen und das ist wirklich, also genau diese Passagen, das ist so, also es ist richtig toll. Also ich will jetzt auch nicht so viel, ich will da auch nicht näher drauf eingehen, weil die Leute sollten es sich wirklich holen, weil es ist nicht so eine Biografie, wie sie sonst geschrieben werden, weißt du? Also ich muss es sagen, es gibt halt viele Leute, die schreiben ihre Bios und haben echt nichts zu sagen. So. Und wollen gerade mal irgendwie durch ihre Bio dann halt mal wegen irgendwo wieder ihr Standing erreichen. Das ist es definitiv nicht. Es ist so toll, so spannend geschrieben und ja gut, und wer so Fan der 80er und 90er Jahre ist, der entdeckt sich da auch teilweise echt sofort wieder. Ja. Also echt sehr schön.
Nein, also die Idee ist auch tatsächlich, dass eben aus unterschiedlichen Perspektiven, also wir beschreiben zwar immer das Gleiche, also den Moment, aber eben aus unterschiedlichen Sichtweisen, nämlich aus der meines Bruders und aus meiner. Und darüber ergibt sich so ein Teppich, der eben deutlich macht, wie unterschiedlich wir sind, aber wie sehr wir auch zusammengewachsen sind.
Ja, wie ihr euch liebt, das kann man ruhig so sagen. Also es ist auch eine Brüderliebe, das Buch. Ja, also so würde ich sagen. Habe ich es empfunden beim Lesen. Ein
schönes BVB-Trikot haben
wir. Wenn du jetzt ein HSV-Trikot hättest, wäre es was anderes.
Also kurzum, es ist es geht vielleicht gar nicht so sehr um den Rausch. Und die Freiheit haben wir natürlich auch noch damals, man darf ja nicht vergessen, wir reden von den 90ern. Deutschland war gerade wieder vereinigt, der Ostblock ist zusammengebrochen. Es waren die letzten analogen Momente unserer Welt und die konnten wir gemeinsam in New York City verbringen und es ist einfach eine tolle Arbeit. Wir haben durch diese Arbeit auch an dem Buch viele Erinnerungen konservieren können. Für uns auch tatsächlich. Das ist ein
Zeitdokument für mich.
Ja, denke ich auch. Ja. Und es war einfach, wir haben das so raffiniert geschrieben, dass man theoretisch auch einen zweiten Teil machen könnte.
Sehr cool.
Also ich würde ihn lesen, definitiv. Also ich glaube, da könnt ihr auch noch einiges mehr erzählen. Ich glaube, ihr musstet dann irgendwann auch dem Ende zukommen.
Ja, müssen wir tatsächlich.
Du hast uns ja paar deiner Bücher mitgebracht, die du uns auch signierst. Und falls jemand Lust hat, in den Genuss eins dieser Bücher zu kommen, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr darauf Bock habt. Dann verlosen wir unter denjenigen ein Buch. Und ich habe es auch gelesen, aber jetzt das erste Mal in Printausgabe gesehen. Und sieht auf jeden Fall cool aus.
Ich habe aber noch eine coole Idee. Na? Bevor wir müssen zum Schluss kommen. Werden wir denn unseren Rausch und Freiheit noch als Film sehen?
Ja, das ist natürlich eine große Aufgabe, denn es wäre natürlich verbunden mit wahnsinnig viel Aufwand und vielen Locations. Das ist ja immer ein Buch, ein Buch sozusagen ist nicht immer ein Drehbuch, das wissen wir alle, glaube ich. Ja? Also vielleicht die Zuschauer jetzt weniger, aber was oft aus dem Buch entsteht als Drehbuch, ist ganz schön anders als die Vorgabe. Warum nicht?
Also ich würde mich drüber freuen. Also ich würde mir auf jeden Fall angucken. Ja. Wird ein cooles Zeitdokument werden.
Absolut, ja. Vielleicht ganz kurz zum Abschluss noch. Ich weiß, es ist jetzt eine Frage, die kann man wahrscheinlich...
Nur der BVB.
Es ist wahrscheinlich eine Frage, die kann man jetzt so aus dem Stand wahrscheinlich ganz schwer so beantworten oder so. Aber hast du, wenn du dich jetzt zurückerinnerst an alles, was du erlebt hast, sei es jetzt das Highlight mit den großen Kinoblockbustern, sei es eine Familie gefunden zu haben, was ja auch ein großes Highlight lebenserfüllend sein kann, oder die Zeit mit deinem Bruder, hast du irgendeinen bestimmten Zeitpunkt in deinem Leben, wo du sagst, wenn du an das zurückdenkst, das war so eine besondere Zeit für dich, die dich verändert hat, die dich so ein bisschen weitergebracht hat?
Ja, das ist tatsächlich einmal so natürlich das Kapitel, wenn das Abitur in der Tasche ist und man so, ich weiß noch, wie man mein Auto vollgepackt habe und dann nach Berlin gedonnert bin und dann aber mich zwar eingeschrieben habe beim Studieren, aber gemerkt habe, das ist alles scheiße. Ich bin das nicht. Und seinem Vater zu sagen, dass man die Firma nicht übernehmen will. Ich hatte viel Glück, aber auch nicht immer nur. Ich glaube, dass was ich mitnehmen kann, ist, dass man bei den Niederlagen nicht aufsteckt. Also das ist immer, das hat vielleicht was mit Älterwerden zu tun, aber es gibt immer Lösungen. Und manchmal hat man die nicht auf der Hand oder hat man nicht parat die Lösung, aber die gibt's. Dass man darf keine Angst haben. Das ist, glaube ich, das habe ich gelernt. Keine Angst vor nichts.
Das ist mega. Ein wunderschöner Schlusssatz.
Absolut.
Sönke, vielen lieben Dank.
Ganz lieben Dank, dass du da warst.
Sehr gerne. Irgendwas hat gepiepst hier gerade.
Ja, die Kamera.
Genau, packt dich zum Ende.